Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus der Offenbarung des Johannes im 3. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, segne dein heiliges Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Adventsgemeinde, über das Jahr hin bekommen wir wahrscheinlich alle wenige private Briefe. Die Post, die wir da bekommen, das sind Rechnungen oder Informationen über Veränderungen bei der Versicherung beispielsweise. Aber einen wirklich persönlichen, privaten Brief, den bekommen wir vielleicht jetzt in der Weihnachtszeit, aber sonst übers Jahr höchstens noch zum Geburtstag. Private Briefe, die enthalten zum Jahresende dann vielleicht auch einen kleinen Bericht, einen Überblick über das, was der Absender in dem zu Ende gehenden Jahr erlebt hat. Vor allem aber wünscht man den Empfänger dann ein gesegnetes Christfest und dieses Jahr wohl besonders auch ein friedliches Christfest und ein friedliches Jahr 2023. Die Gemeinde in dem kleinasiatischen Sardes, die sollte auch einen Brief bekommen. Und der Absender, der beschreibt sich selbst als der, der die sieben Geister hat. Das klingt für uns ungewöhnlich. Aber wer seine Bibel kennt, der denkt jetzt vielleicht auch zu Recht an den Bericht im Buch des Propheten Jesaja. Dort lesen wir: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Sieben Geister. Der Absender des Briefes an die Gemeinde von Sardes ist also der Nachkomme aus dem Stamm Isais. Und Isais, das ist der Vater Davids. Es geht also um ein Schreiben des Herrn Christus an seine Gemeinde in Sardes. Aber nicht allein an sie, sondern auch an alle Gemeinden in der ganzen Welt und damit auch an uns hier. Es gilt also die Frage zu klären: Was will Christus mit seinem Adventsgruß bei uns erreichen? Und zwei wichtige Antworten hält der Text für uns bereit. Die Gemeinde sollte Leben haben und die Gemeinde soll Leben retten. Was schreibst du in deine Adventspost oder in deinen Weihnachtsgruß? Möglicherweise fragst du nach dem Befinden des Empfängers und erzählst, wie es dir selber und deiner Familie geht. Enthält dein Weihnachtsgruß oder deine Adventspost aber auch ernste Worte? Vielleicht der Hinweis auf eine wichtige Aufgabe, die der Empfänger zu erledigen hatte oder noch hat? Oder vielleicht auch ein Ruf zur Umkehr? Ja, das tut weh, solche Worte zu lesen. Und nicht zuletzt deshalb vermeidet man das vielleicht auch gerade in der Advents- und Weihnachtspost. Man will ja nicht dem anderen wehtun. Und es erscheint ja als lieblos, wenn ich den anderen zurechtweise. Was tut Christus in seinem Adventsgruß? Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Ist das ein fröhlicher Adventsgruß? Wohl eher nicht. Das ist ein ziemlich hartes Wort, was Jesus hier schreibt. Und Jesus kennt sich aus. Dem können wir nichts vormachen. Er kannte die Bedrängnis und die Armut in der Gemeinde in Smyrna, so lesen wir in Offenbarung 2,9. Und er wusste ganz genau, wo die Gemeinde in Pergamon zu Hause ist. Davon lesen wir in Offenbarung 2,13. Und der Herr weiß auch Bescheid über dich und mich. Er weiß ganz genau, was für uns spricht, aber auch was gegen uns spricht. Wir wissen, dass Schein und Sein sehr weit auseinander liegen können. Das haben wir ziemlich schnell nach der Wende gelernt. Und wie sieht es bei uns aus? Findet sich der Unterschied vielleicht auch in unserer Gemeinde? Nicht das Erscheinungsbild einer Gemeinde ist maßgebend, nicht die Zahl der Gottesdienstbesucher, nicht die der Abendmahlsgäste entscheidet darüber, ob eine Gemeinde lebt oder tot ist. Jesus sieht bis auf den Grund und weiß, was wir Menschen nicht wissen, was unseren Augen verborgen ist. Versuchen wir es gar nicht, alles zu beschönigen. Jesu Worte treffen auf unsere Gemeinde genauso zu wie damals auf die Gemeinde in Sardes. Treffen Sie vielleicht auch unser eigenes, ganz persönliches Gewissen? Jesus weiß Bescheid. Und er möchte doch so gern, dass wir leben sollten. Das ist sein Grußwort an uns. Von Jesus heißt es bei Johannes, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also in Jesus ist das Leben zu finden, das wirklich diese Bezeichnung verdient. Aber warum? Weil es ein Leben ist in totaler Übereinstimmung mit dem himmlischen Vater. Im totalen Einklang mit Gott. Jesus führte dieses harmonische Leben mit seinem Vater auch in dieser Zeit, als er hier über diese Erde ging. Und er tat das für dich und für mich. Du sollst leben. Dazu ist Jesus gestorben und dazu ist er wieder auferstanden. Und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. So schreibt es Johannes in seinem ersten Brief. Wer sein Leben mit Christus führt, wer im Herzen, im Glauben mit ihm aufs Engste verbunden ist, der hat auch das Leben. Der lebt selbst. Du solltest das Leben haben. Wenn dir das Leben wieder verloren gegangen ist oder du schläfrig geworden bist, vielleicht geistlich tot, dann ruft dir Jesus durch sein lebensspendendes Wort zu, werde wach und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Jesus möchte so gerne, dass du lebst. Und er erwartet dann auch von dir, wie von der Gemeinde, von mir und von uns allen, wir sollen Leben retten. Kann man eigentlich ein härteres Urteil über jemanden fällen als dies? Du lebst nicht, sondern du bist tot? Wenn wir hören, dass jemand tot ist, dann verbinden wir mit diesem Gedanken, alle Hilfe ist vergebens. Es bringt nichts mehr. Man kann nichts mehr tun für den Toten. Man kann ihn höchstens noch ordentlich beerdigen und vielleicht in guter Erinnerung halten. Aber für den Verstorbenen selbst kann man nichts mehr tun. Da kommt jede Hilfe zu spät. Genau damit will sich Jesus aber nicht zufrieden geben und hat sich nicht damit zufrieden gegeben. Jesus hat dem Tod die Macht genommen, gerade als er 3 Tage nach seinem Sterben am Kreuz wieder siegreich auferstanden ist. Und heute macht er aus geistlich Toten geistlich Lebendige. Vertraust du auf Jesus als dein Heiland, dann hat er dieses Wunder bereits an dir und in deinem Herzen vollbracht. Nun sollst du aber stärken das andere, das sterben will, sagt Jesus in seinem Adventsgruß. Gibt es eine schönere Aufgabe, als Leben zu retten? Viele Menschen suchen extra einen Beruf, der damit zu tun hat. Sie werden Ärzte oder gehen ins Krankenhaus als Pfleger oder als Pflegerin. Oder sie arbeiten in der Altenpflege mit. Andere gehen zur Feuerwehr oder zu anderen Hilfsdiensten, um Menschenleben zu retten. Das ist eine wunderbare Aufgabe. Es liegt ihnen am Herzen, Menschen zu helfen. Und das ist gut so, auch wenn es nur das irdische Leben betrifft. Von uns möchte Jesus, dass wir weiterdenken, dass wir nicht nur aus irdischer Not helfen, sondern uns hat Jesus selbst die wunderbare Botschaft, die Leben retten kann, anvertraut. Und er möchte, dass wir sie benutzen, dass wir stärken, was sterben will. Jede Todesanzeige und die Gräber auf den Friedhöfen, die erinnern uns daran, wir haben hier keine bleibende Stadt. Das Leben hier auf dieser Erde wird einmal zu Ende sein. Aber dank Christus sind wir unterwegs zur himmlischen Heimat. Sind wir unterwegs zur eigentlichen Heimat. Hier haben wir keine bleibende Stätte. Wir sind unterwegs zur zukünftigen. Und nachdem Jesus dich mit dem Leben in dieser himmlischen Heimat beschenkt hat, möchte er nun, dass du das auch anderen ermöglichst und weitergibst. Du sollst Leben retten, du sollst stärken, das andere, das sterben will. Du fühlst dich dazu nicht in der Lage? Ich auch nicht. Aber das ist ja gerade das Tröstliche. Das ist ja gerade das Wunderbare an dieser Adventsbotschaft und an dem Handeln Gottes. Es geht gar nicht um deine oder meine Fähigkeiten. Es geht nicht um deine oder meine Kraft. Wir meinen oft, wenn es darum geht, Großes zu tun, dann braucht man auch große Anstrengung. Wenn man eine große Kirchenglocke in einen Turm, in den Glockenstuhl hieven möchte, dann bedarf es viel Kraft, am besten einen leistungsstarken elektrischen Motor. Es ist viel schwieriger, Leben zu retten vorm ewigen Verderben. Und da meinen wir auch, man muss alle Hebel in Bewegung setzen, man muss viel Kraft aufbringen. Viel mehr, als es nötig ist, um eine Kirchenglocke in einen Turm zu hieven. Aber ihr Lieben, wenn wir auf uns gucken, und wenn wir meinen, alle Kraft aufbringen zu müssen dafür, dann ist das schon von Anfang an zum Verderben verurteilt. Es geht nicht um deine und meine Kraft. Da ist jemand ganz anders am Wirken. Nämlich der, der es auch in dir geschafft hat, Leben zu wirken in deinem Herzen. Der will das tun durch sein wunderbares Evangelium bei denen, denen du diese Botschaft weitersagst. Wir denken, wir brauchen große Werkzeuge, große Mittel, um Großes zu erreichen. Jesus will ganz unscheinbare Dinge benutzen. Das Wasser der Taufe, das Wort des Evangeliums. Mehr ist es nicht. Aber dieses Wort, diese froh und freimachende Botschaft, die ist viel kräftiger und viel wirksamer als alles, was es sonst auf dieser Erde gibt. Dieses Evangelium, das kann sogar Herzen austauschen. Ohne Skalpell und ohne Narkose. Dieses Evangelium kann tun, was Gott durch seinen Propheten Hesekiel angekündigt hatte. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Nicht du, nicht ich. Der Herr selbst ist am Wirken. Er selbst führt diesen Herzaustausch durch. Aber er will uns, er will dich und mich als seine Werkzeuge dabei gebrauchen. Deshalb lässt er uns schreiben, wir sollen aufwachen, um das zu stärken, was sterben will. Er ruft dies der Gemeinde in Sardes zu, über die er vorher selbst das schreckliche Urteil gefällt hatte. Du hast den Namen, dass du leben solltest, aber du bist tot. Christus allein ist am Wirken. Darum musst du keine Sorgen haben, wenn er dich als Werkzeug gebrauchen möchte. Er tut's. Lass es zu. Gib die frohe Botschaft einfach weiter. Scheu dich nicht davor. Du hast sie gelernt, du hast sie gehört, du lernst sie immer neu. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße, lässt uns Gott schreiben. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wir haben bereits letzte Woche davon gehört, dass die Adventszeit nicht in erster Linie eine besinnliche, schöne, gemütliche Zeit sein soll, in der es um Lebkuchen und Räucherkerzchen geht. Nein, Adventszeit ist Bußzeit, Zeit zur inneren Umkehr. Und darum schreibt Jesus nicht nur frohmachende, schöne Worte in seinen Adventsgruß, sondern Worte, die zur Umkehr rufen und wecken. Und trotzdem enthalten diese Worte auch schöne Worte. Der Adventsgruß, der schließt mit einem wunderbaren Ausblick. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Die, von denen Jesus hier schreiben lässt, das sind die, die dieses weiße Kleid von ihm sich haben überstreifen lassen. Das sind die, die in der Fremdengerechtigkeit, nämlich in der Gerechtigkeit ihres Herrn und Heilands, ihr Leben führen. Die vor Gott stehen, als hätten sie nie ihr Kleid besudelt, obwohl wir doch wissen, wie schwer das ist, weil wir es jeden Tag nicht schaffen. Aber Gott will uns als solche ansehen, durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch den Glauben an Jesus gehst du einher in solchen weißen Gewand, das nicht besudelt ist, wo sich kein Schmutzfleck drauf findet. Wir lesen, wie wir zu diesen Kleidern kommen. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht auszilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Jesus selbst will das Kleid seiner stellvertretenden Gerechtigkeit dir nicht nur anziehen, sondern auch darauf achten, dass es nicht besudelt wird, sondern dass du treu im Glauben bleibst. Also diejenigen, die er in Sardes sieht und die er auch in unserer Gemeinde sieht, die in diesen weißen Kleidern hergehen, das sind die, die ihren Glauben festhalten lassen, die ihn stärken lassen, die sich trösten lassen und die sich auch, wenn nötig, zur Umkehr rufen lassen durch unseren Heiland. Das sind diejenigen, die dem Weckruf immer wieder gehört, aber eben auch befolgt haben. Die nicht gehandelt haben, wie wir vielleicht am frühen Morgen den Wecker ausdrücken wollen und weiterschlafen wollen. Es sind diejenigen, die durch Gottes Gnade und Hilfe mit Paulus am Ende ihres Lebens triumphierend schreiben und sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und wir möchten hinzufügen, dass wir das nicht Kraft eigener Wassersuppe bekennen und ausrufen können, sondern dank unseres Heilandes, der uns den Glauben geschenkt und uns in ihm erhalten hat. Ach, dass wir doch alle einmal so vor unserem Heiland treten können, mit einem weißen Kleid der Gerechtigkeit. Dass wir nicht bloß leben sollten, sondern auch wirklich gemeinsam mit ihm in seiner Herrlichkeit leben dürfen und werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.